Natürlich kann keiner fassen, was da passiert ist. Und das Ganze ist nochmal schlimmer, weil Stefanie wirkte nach außen immer wie die perfekte Mutter.
Ohne Bewährung. True Crime von hier.
Hi und herzlich willkommen zu Ohne Bewährung, einem Podcast von Audio West und den Ruhrnachrichten. Ich bin Nora Wager.
Und ich bin Alicia Theisen und in unserem Podcast, da sprechen wir über wahre Verbrechen hier aus der Umgebung, also meistens dem Ruhrgebiet und die Gerichtsprozesse dahinter. Und deswegen ist auch heute wieder bei uns unser Gerichtsreporter Martin von Braunschweig. Hi Martin.
Hallo.
Hi.
Ja, in unserer heutigen Folge, bevor wir da reingehen, müssen wir mit einer Triggerwarnung starten, weil wir sprechen nicht nur über die Tötung eines Kindes, sondern auch über Depressionen, über Selbstverletzung und auch über einen wirklich, wirklich schlimmen Suizidversuch der Täterin.
Ihr müsst am Ende einfach selbst entscheiden, ob ihr mit solchen Themen zurechtkommt oder ob das vielleicht dann doch zu viel für euch ist. In diesem Fall solltet ihr die Folge besser nicht weiterhören und dann gibt's in 2 Wochen für euch einen neuen Ohne-Bewährung-Fall. Wenn ihr Hilfe braucht, dann weisen wir hier zur Sicherheit auch nochmal auf die Telefonseelsorge hin. Die Telefonnummern findet ihr in der Folgenbeschreibung, die findet man aber auch ganz leicht im Internet.
Ja, dann starten wir mal mit unserem Fall und zwar gehen wir zurück an den 3. Februar 2023 nach Wetter an der Ruhr. Am frühen Morgen gegen 5:30 geht bei der Polizei ein Notruf ein und am Telefon ist eine Frau und sie sagt, mein Sohn und ich, wir hatten einen Unfall. Mein Sohn ist schon seit gestern Morgen tot und liegt in der Badewanne.
Und später, als der Beamte dann weiter nachhakt, was ist denn das für ein Unfall gewesen? Was ist Ihnen denn passiert, gute Frau? Da wird die Frau dann etwas konkreter und da sagt sie, ich habe meinem Sohn was angetan, ich habe ihm was auf den Kopf gehauen und ihn dann in die Badewanne gelegt.
Sie sagt, dass sie sich dann mit einem Messer schwer verletzt hat und sie sagt dem Beamten auch, dass sie nicht mehr laufen kann und er besser mal seine Kollegen vorbeischicken soll.
Ja, das macht er natürlich sofort und der erste Streifenwagen, der kommt nur wenige Minuten später zu der Adresse in Wetter. 2 Polizisten gehen hoch bis ins Dachgeschoss und die Tür, die ist nur angelehnt. Und was sie in der Wohnung sehen, ist wirklich ganz, ganz fürchterlich. Im Flur, da hockt die Frau, die angerufen hatte, Stefanie. An der Stelle ein kurzer Hinweis, wir haben ihren Namen und auch alle anderen Namen in dieser Folge geändert.
Stefanie hockt da also im Flur. Sie blutet aus zahlreichen Schnitten an beiden Armen, an den Beinen und auch am Hals. Die Polizisten können sehen, dass die Wände und der Fußboden im Grunde in der ganzen Wohnung voller Blutflecken sind. Und Stefanie deutet dann mit einem ihrer Arme in Richtung des Badezimmers. Und da wird es dann richtig schlimm. Dort finden die Polizisten nämlich die Leiche eines Kindes. Der Junge liegt mit dem Gesicht nach unten in der halbvollen Badewanne. Und dass hier jede Hilfe zu spät kommt, das merken die Beamten gleich, denn die Leiche ist schon starr und sie ist schon kalt.
Ja, ich kann mir vorstellen, dass das selbst für langjährige Beamte ein wirklich schlimmer Moment und schlimmer Augenblick ist. Ja, sie alarmieren natürlich sofort die Kriminalpolizei, ist ja klar, das ist hier kein Unfall gewesen oder ein Vorfall. Und sie holen natürlich auch erstmal einen Rettungswagen für Stefanie. Noch bevor der Notarzt dann eintrifft, sagt Stefanie aber selbst nochmal, ich habe meinen Sohn umgebracht, dann wollte ich mich selbst töten, aber das hat nicht geklappt. Weitere Fragen stellen die Polizisten aber jetzt erstmal nicht. Es ist in dem Moment einfach wichtiger, dass der tote Junge aus der Wohnung gebracht wird und natürlich auch, dass sich jemand um Stefanie kümmert.
Ich habe tatsächlich zum ersten Mal von diesem Fall erfahren, als im Juli 2023 der Prozess am Hagener Schwurgericht angefangen hat. In Wetter mit knapp 27.000 Einwohnerinnen und Einwohnern, da war diese Geschichte aber natürlich schon viel, viel früher das große Gesprächsthema.
Klar, weil einmal haben wir da diesen 9-jährigen Jungen, er heißt Liam und er kommt von einem Tag auf den anderen auf einmal nicht mehr zur Schule und auch nachmittags kommt er nicht zum Fußball und zum Basketballtraining. Dann haben wir da die Frau, also Stefanie, die einfach unentschuldigt nicht zur Arbeit kommt und sie arbeitet bei einem kirchennahen Verein. Und dann haben wir da noch einen Mann, er heißt Moritz, der an seiner Arbeitsstelle Besuch von 2 Polizisten und einem Seelsorger bekommt. Und die überbringen ihm dann die wirklich schreckliche Nachricht, was nämlich passiert ist. Es dauert also nicht lange, bis wirklich jeder in Wetter diese Geschichte gehört hat und über diesen Fall Bescheid weiß und natürlich auch darüber redet.
Vor dem Wohnhaus von Stefanie und Liam werden auch ganz schnell Kerzen, Blumen und Stofftiere hingelegt. Die Nachbarn treffen sich dort, um gemeinsam zu trauern. Und auch in der Grundschule von Liam wird ein Trauerraum eingerichtet, einmal für die Schülerinnen und Schüler, aber natürlich auch für die Lehrerinnen und Lehrer und die Leute, die ihn aus dem offenen Ganztag kennen.
Natürlich kann keiner fassen, was da passiert ist. Und das Ganze ist nochmal schlimmer, weil Stefanie wirkte nach außen immer wie die perfekte Mutter. Und ihr Sohn Liam war ein totaler Sonnenschein. Also der war fröhlich, aufgeweckt, sportlich, gut in der Schule. Und er hatte auch ganz viele Freundinnen und Freunde.
Das Schwurgericht hat in diesem Prozess später in Hagen viele Zeuginnen und Zeugen gehört aus dem Umfeld der Familie. Zum Beispiel die Hausärztin von Stefanie und Liams Klassenlehrerin, Nachbarn, Arbeitskollegen und so weiter. Und wenn man deren Aussagen übereinander legt, dann ergibt sich das Bild einer ja wirklich klassischen Helikoptermutter.
Ja, Stefanie war engagiert in der Grundschule, in der Elternpflegschaft. Sie hat sich immer wieder, ja, wirklich krass eingemischt, wenn sie glaubte, dass ihr Junge nicht hundertprozentig gefördert wird. Sie hat immer wieder mit Lehrerinnen und Lehrern gesprochen, mit den Betreuern. Also sie war da, sagen wir mal, extrem hinterher.
Ja, das ging sogar so weit, dass Stefanie einmal eine Mail an die Nachmittagsbetreuung geschrieben hat und da stand drin: Wie kann es sein, dass mein Junge bei diesem Wetter mit offener Jacke auf den Nachhauseweg geschickt wird? Sie ist also wirklich, ja, wie so ein Überwachungshubschrauber immer über ihrem Kind gekreist und hat im Grunde nur darauf gewartet, dass sie sich wieder einmischen konnte.
Und Liams Vater, wir haben es eben schon gesagt, der heißt Moritz, der hat es später so formuliert: Keiner konnte es ihr recht machen. Stefanie war immer die Perfekte und das hat sie alle anderen auch spüren lassen.
Ja, sie hat oft mit Liam angegeben, was für tolle Zeugnisse er hat, wie gut er Fußball spielt und so weiter und so weiter. Und schon bei der Anmeldung in der Nachmittagsbetreuung an der Schule, da soll sie das Gespräch so eröffnet haben: Jetzt kriegen sie aber mal einen richtig tollen Jungen. Und Liam, dem ist das wohl immer ja richtig peinlich gewesen, was seine Mama da so über ihn gesagt hat, und er ist dann einfach weggelaufen.
Für so ein Verhalten gibt es ja ganz häufig eine Erklärung aus der eigenen Kindheit, und so ist es wohl auch bei Stefanie. Ihre Eltern haben sich getrennt, als die Mutter noch mit Stefanie schwanger war. Sie ist also ohne Vater aufgewachsen und sie hat später mal gesagt, dass sie in den Anfangsjahren ab und zu mal Kontakt zu dem Mann hatte. Wirklich um sie gekümmert hat er sich aber nie.
Ja, Stefanie soll auch von ihrer Mutter nie Liebe und Geborgenheit bekommen haben. Also die Mutter soll nämlich Alkoholikerin gewesen sein und das Mädchen oft stundenlang alleine gelassen haben.
Kurzer Einschub vielleicht hier schon. Ich habe die Frau, also die Mutter, als Zeugin vor Gericht erlebt. Und da hat man sie natürlich auf diese Vorwürfe und ihre angebliche Trinkerei angesprochen. Und Stefanies Mutter wollte das aber so überhaupt nicht stehen lassen. Sie hat die vorsitzende Richterin gefragt: Also wenn man sich am Wochenende mal eintrinkt, ist man dann gleich Vollalkoholikerin? Letzten Endes standen die Richter in dieser Frage aber tatsächlich eher auf Seiten der Angeklagten, also von Stefanie. Die Mutter fanden sie jetzt nicht wirklich glaubwürdig, zumindest was diesen Zusammenhang angeht.
Also meine Frau, die hat ja letztens gemeckert, dass ich mir immer nur so gesunde Sachen bei Koro bestelle, wie zum Beispiel meine heiß geliebten und verehrten Mangostreifen, die getrockneten, oder die getrocknete Ananas. Und jetzt habe ich uns mal das Schokogranula bestellt. Und was soll ich sagen, sie ist unfassbar happy. Nicht, dass das jetzt crazy ungesund ist, aber es schmeckt halt so unfassbar schokoladig.
Happy Wife, Happy Life. Ist ja auch eine gute Mischung bei Koro. Also du kannst kiloweise Nüsse, Müsli und Obst bestellen, so getrocknete Mangostreifen oder sowas, und dich voll healthy fühlen. Oder ich habe mir jetzt endlich diese Schoko-Erdbeeren geholt.
Sehen die so geil aus, wie ich mir das vorstelle? So crunchy Erdbeeren mit Schoko drumherum?
Yes, genau so. Die gibt's mit Vollmilch oder noch geiler mit dunkler Schokolade. Und die sind gefriergetrocknet. Das heißt, diese Konsistenz, das ist halt super geil. Also so crunchy und nicht so zäh, wie so Trockenobst manchmal ist. Also super lecker, dann noch mit Schoko. Also vielleicht wird das so mein November-Snack. Ich habe mir ja auch praktischerweise direkt ein Kilo davon bestellt.
Ja, das finde ich auch immer so praktisch bei Koro, dass du einfach weniger Verpackungsmüll hast. Du musst nicht für jede kleine Tüte irgendwie wieder in den Laden rennen und hast dann haufenweise Plastikmüll, sondern von dem Schokogranula, da habe ich mir jetzt zum Beispiel einfach so ein schönes Glas gefüllt.
Ja, das mache ich genauso. Und mal ehrlich, wenn ich erstmal richtig anfange zu snacken, ne, also bei diesen Schoko-Erdbeeren zum Beispiel, naja, dann habe ich
das
jetzt auch nicht
mehr.
Nee, dann habe ich nicht so lange was von dem einen Kilo.
Ja, was aber auch cool ist, wenn man jetzt sagt, ah, weiß ich noch nicht, ob ich das so mag, das hatte ich zum Beispiel bei der getrockneten Ananas, dann kann man sich auch einfach eine Probierpackung bestellen. Und ja, was soll ich sagen, es war großartig, es war geil, es war Ananas, es war Urlaub, aber ich konnte mir halt erstmal sicher gehen.
Ja, kannst du dir direkt das nächste Kilo wieder bestellen.
Richtig schön in das große Glas.
Und wenn ihr jetzt sagt, ach, da würde ich auch gerne mal in den Shop reingucken und ein bisschen rumstöbern bei Koro, dann haben wir natürlich auch wieder einen Rabattcode für euch. Und zwar gibt's mit dem Code Ruhrgebiet, geschrieben wie die schönste Region Deutschlands, 5% Rabatt auf eure nächste Koro-Bestellung.
Den Link zum Koro-Shop und natürlich auch unseren Code Ruhrgebiet, alles groß, den packen wir euch wie immer in die Shownotes. Wir wünschen euch auf jeden Fall fröhliches Schleppen und ich empfehle die Mangostreifen.
Das hat man noch gar nicht gemerkt, dass du die Mangostreifen...
Nein, ich würde die Mangostreifen nehmen.
Ach echt, erinnern die dich an Peru oder so? Ja, Stefanie hat bei einem Psychiater erzählt, dass sie mit ihrer Mutter dann irgendwann zu ihrem Onkel und ihrem Cousin gezogen ist. Das war aber wohl auch nicht gerade toll, weil der Onkel auch getrunken haben soll.
Später hat Stefanis Mutter dann einen neuen Freund kennengelernt, der gerade mal 12 Jahre älter als Stefanie selbst war. Aber auch der hat angeblich immer getrunken und auch ihr Opa, bei dem sich Stefanie zumindest immer wohl gefühlt hat, der hat schon tagsüber Alkohol getrunken. Der war dann am Ende halt auch keine echte Stütze für sie.
Aber zum Bruch mit ihrer Mutter, da kam es dann, als deren neuer, dieser viel jüngere Freund, sich ausgerechnet in Stefanis beste Freundin verliebt hat. Und die Mutter hat ihr dann vorgeworfen, du hast das Mädchen überhaupt erst in unsere Wohnung gebracht. Ohne dich wäre heute noch alles in Ordnung. Also, dass ihr Freund sich in die Freundin der Tochter verliebt, das ist am Ende Stefanis Schuld angeblich.
Ja, alles ziemlich zerrüttete Familienverhältnisse, also ja, kurz zusammengefasst, überhaupt keine einfache Kindheit und Jugend und vor allem auch keine einfache Beziehung zu ihrer eigenen Mutter.
Ja, im Jahr 2011, da lernt Stefanie dann in einem Club einen Mann kennen und mit dem hat sie sich nicht nur richtig gut verstanden, er hat ihr auch imponiert. Er hatte nämlich aus einer früheren Beziehung einen 8-jährigen Sohn. Und Stefanie fand es total cool, wie gut er sich um seinen Jungen gekümmert hat, obwohl dieser bei der Mutter gewohnt hat.
Der Mann aus dem Club, das war Moritz, und Stefanie fand es eben so toll, dass er viel Zeit mit dem Kind verbracht hat. Er hat pünktlich jeden Monat seinen Unterhalt an die Mutter gezahlt und Stefanie fand, so muss ein Vater sein. Sie hat das natürlich auch ein bisschen verklärt, weil sie ja selbst nie einen hatte.
Stefanie beginnt also eine Beziehung mit Moritz und irgendwann, schon ziemlich bald, ziehen die beiden zusammen und die sind auch in der ersten Zeit sehr glücklich miteinander. 2013 wird Stefanie dann schwanger, 9 Monate später wird Liam geboren. Man sollte also denken, jetzt ist das Glück perfekt. Doch leider tritt bei Stefanie und Moritz im Grunde genau das Gegenteil ein.
Ja, wobei Moritz erstmal genau das macht, was man von einem guten Vater vielleicht auch erwarten könnte. Also er war eigentlich bis dahin selbstständig, sucht sich dann aber eine Festanstellung mit geregelten Arbeitszeiten, sodass er halt immer pünktlich nachmittags zu Hause ist, für seine Freundin und auch für seinen Sohn Liam.
Er sagt aber später, im Grunde war das alles egal, denn was immer ich zu Hause gemacht habe, es war falsch. Stefanie soll sich wie besessen um ihren Jungen gekümmert haben. Sie hat alle wissen lassen, Liam ist meine Sonne, er gehört nicht nur zu mir, er ist ein Teil von mir. Und da konnte Moritz natürlich nicht gegen ankommen.
Ja, aber auf der anderen Seite konnte er aber auch nicht sich völlig zurückziehen und sagen, dann lass mich doch in Ruhe, mach es doch alleine, wenn du es ohnehin alles besser weißt. Denn dann hat Stefanie ihm vorgeworfen, dass er sich überhaupt so wenig um Liam kümmert und um sie schon mal überhaupt nicht. Wie er es macht, er hat es am Ende eigentlich immer falsch gemacht.
Ja, und so sehr Stefanie nach außen hin immer die totale Supermama war, die alles halt alleine irgendwie gemanagt kriegt, im Grunde war sie mit der kompletten Situation total überfordert. Und vor allem hat sie auch aktiv Zeit für sich selbst eingefordert. Und das ging halt so weit, dass sie sich mindestens einmal im Quartal für eine Woche einen Krankenschein geholt hat, um sich, wie sie halt gesagt hat, eine Auszeit zu nehmen.
Ihrer Hausärztin hat sie dann von Depressionen erzählt, von Übermüdung, Erschöpfung, Rückenschmerzen, Schlafstörungen. All das, wo man als Ärztin natürlich auch nicht so gegen argumentieren kann. Dagegen kann man ja nichts sagen. Und deswegen hat die Ärztin ja auch immer schön den gewünschten Krankenschein ausgestellt.
In dieser Woche hat Stefanie dann stundenlang vor dem Fernseher gesessen, wenn Liam im Kindergarten oder später in der Schule war. Alle Freundinnen und Nachbarinnen haben dann aber auch immer betont, sie hat sich immer super um das Kind gekümmert. Wenn Liam da war, drehte sich alles um ihn und auch die Wohnung war immer sauber und ordentlich.
Ja, zur Wahrheit gehörte aber auch, dass Moritz viel mehr für die Familie gemacht hat, als Stefanie es ihm wirklich zugestehen wollte. Er hat morgens das Frühstück gemacht, er ist nach Feierabend mit Liam zum Skaterplatz oder Fahrrad gefahren, er hat ihn zum Training gebracht und wieder abgeholt und er hat jeden Abend das Essen für die ganze Familie gekocht.
Für Stefanie zählte das alles aber nichts und als Moritz seinen Job verloren hat und dann für 2,5 Jahre eine Umschulung machen musste, da hatte sie nur noch einen Grund mehr, um über ihn herzuziehen, um über ihn zu lästern. Dann hieß es nämlich, jetzt verdienst du noch nicht mal mehr genug Geld für uns, jetzt muss ich hier ein paar Stunden mehr in der Woche arbeiten gehen, damit wir uns alles weiter leisten können.
Und Stefanie, die soll auch ganz offen damit umgegangen sein, dass sie Moritz vielleicht verlassen will. Eines Tages hat sie zu ihm gesagt, ich habe mir heute übrigens eine Wohnung angeguckt, die wäre perfekt für Liam und mich. Dich brauchen wir ja nicht, weil ich ja sowieso schon alles für Liam mache.
Ja, und im Herbst 2022, da ist es dann soweit. Moritz hat keinen Bock mehr darauf und er sagt dann Stefanie auch ganz klar, vielleicht ist es besser, wenn wir uns trennen.
Und Stefanie sagt, finde ich gut. Also können wir gerne machen. Und sie einigt sich mit Moritz darauf, dass sie aber erst noch Liams 9. Geburtstag abwarten und dann auch noch Weihnachten und Silvester. Aber im Januar, da zieht Moritz dann tatsächlich wirklich aus und er sucht sich eine eigene kleine Wohnung in Wetter. Und diese Wohnung liegt direkt auf Liams Schulweg, damit der ihn regelmäßig besuchen kann.
Die Abmachung zwischen den beiden sieht dann so aus. Liam ist jeden Mittwoch und jedes zweite Wochenende bei seinem Vater. Den Rest der Zeit bleibt er bei Stefanie.
Und Liam, der kommt wohl auch ganz gut mit der Trennung seiner Eltern klar. In der Schule sollen ihm zwar einmal die Tränen gekommen sein, als ihn eine Betreuerin darauf angesprochen hat. Er hat sich dann aber ganz schnell wieder gefangen und gesagt, naja, wenigstens streiten sie sich dann jetzt nicht mehr so oft.
Nach der Trennung macht Moritz im Grunde genau das, was er schon vor Jahren bei seinem ersten Kind gemacht hat und was Stefanie damals so mächtig imponiert hat. Er hält sich nämlich an die Absprachen und er kümmert sich wirklich gut um Liam. Er zahlt schon im ersten Monat pünktlich den Unterhalt, 350 Euro immerhin. Und zusammen mit Stefanie einigt er sich darauf, dass er in den Monaten danach jeweils ein bisschen mehr als 500 Euro als Unterhalt überweisen will. Und das hätte er auch gemacht, da bin ich fest von überzeugt.
Moritz hat zu diesem Zeitpunkt auch schon eine andere Frau kennengelernt. Als er noch mit Stefanie zusammen war, hatten die beiden sich nur über WhatsApp Nachrichten geschrieben. Nach der Trennung haben sie sich dann aber auch immer öfter gesehen und Zeit miteinander verbracht.
Also wir können quasi festhalten, Moritz ist mit der Trennung und dem, wie alles gelaufen ist, überhaupt nicht unzufrieden. Liam geht's den Umständen entsprechend auch ganz in Ordnung. Er bleibt halt der fröhliche Junge, den alle einfach nur gern haben.
Ja, die Einzige, die mit dem Beziehungsaus überhaupt nicht klarkommt, ist Stefanie. Und das, obwohl sie selbst diese Trennung ja eigentlich angestoßen hatte. Sie selbst hatte ja nach Wohnungen geguckt und so weiter. Und sie bildet sich ja eigentlich auch ein, dass sie ja sowieso schon immer alles alleine geregelt hat. Da dürfte der Unterschied zu ihrer jetzt aktuellen Situation ja eigentlich gar nicht so groß sein.
Ja, nach und nach merkt sie aber, dass sie sich da vielleicht selbst schon irgendwie alles ein bisschen schöner geredet hat, als es war. Jetzt muss sie halt nämlich von morgens bis abends für Liam da sein. Sie muss alle Fahrten zum Training übernehmen. Sie muss morgens das Frühstück machen und abends kochen. Zeit für sich hat sie plötzlich so gut wie gar nicht mehr. Und wir wissen ja noch von früher, dass sie eigentlich immer auf ihre Auszeiten bestanden hat und gerne ja mal allein Zeit vorm Fernseher verbracht hat.
Was sie halt schon macht, ist, dass sie wieder datet. Sie trifft sich in der Zeit ein paar Mal mit einem Arbeitskollegen. Demgegenüber spielt sie aber natürlich auch wieder die Supermama, die alles voll im Griff hat. Und sie schickt ihrem Kollegen zwischendurch auch mal Fotos von Liam, wie er gerade irgendwie im Bett liegt und mit den Geschenken spielt, die der Mann ihm geschenkt hat.
Sie demonstriert also, hier bei uns ist alles in Ordnung, ich komme super zurecht, ich habe überhaupt keine Probleme. Das Einzige, was sie wirklich stört und was sie auch anspricht gegenüber Kollegen und auch Nachbarinnen, ist, dass Liam bei seinem Vater, bei Moritz, einfach am PC spielen darf. Bei ihr war das streng verboten und sie wollte eigentlich auch, dass Moritz sich diesem Verbot anschließt. Und später hat sie sogar behauptet, ich glaube, der lässt den Liam einfach absichtlich stundenlang zocken, nur um mich zu ärgern.
Auf ihren Kollegen und auf die Leute in der Nachbarschaft und in der Schule, da wirkt Stefanie zu diesem Zeitpunkt weiterhin stark und belastbar. Eigentlich sagt sie erst nach ihrer Festnahme im Gefängniskrankenhaus zu einer Polizistin, ich konnte schon zu diesem Zeitpunkt nichts mehr. Ich habe gemerkt, wie viel Moritz vorher doch für uns drei gemacht hat und ich hatte Angst, dass ich das alleine nicht schaffen würde.
Sie hat also Angst auch um ihr Image, das sie sich in den Jahren zuvor so wirklich mühsam aufgebaut hat. So Stefanie, die Alleskönnerin, die Allesmacherin, die einen großartigen Sohn in die Welt gesetzt hat und perfekt erzogen hat. Und dann hat sie es aus ihrer Sicht ja auch noch geschafft, einen Schlappschwanz wie Moritz, der irgendwie nichts hingekriegt hat, noch mit durchzuschleppen, der ja eigentlich immer mehr Arbeit als Freude war.
Und schon nach einem Monat, den sie alleine lebt, ist es wirklich total schwer zu begreifen, sieht sie für sich keinen anderen Ausweg mehr, als Suizid zu begehen. Sie beschließt, ihr Leben zu beenden und nicht nur das, sie will auch vorher Liam töten. Und ich finde es total unglaublich, wie sie halt in diesem einen Monat dazu kommt. Martin, was wurde denn am Ende vor Gericht dazu gesagt? Wie hat sie diese Entscheidung getroffen?
Ja, die Richter haben sich natürlich viele Gedanken darüber gemacht, was jetzt die genauen Beweggründe für diese schreckliche Tat waren. Ob sie sich vielleicht eingeredet hat, dass Liam mit der Trennung nicht klarkommt und es deshalb auch für ihn besser wäre zu sterben. Oder ob sie geglaubt hat, dass Liam es bei Moritz nicht gut genug haben würde, wenn sie nicht mehr da ist. All diese Möglichkeiten, die haben die Richter am Ende aber verworfen und die haben gesagt, nee, das kann es nicht sein.
Aber was war's denn dann?
Für die Richter stand am Ende fest, Stefanie hat Liam getötet, weil sie ihn für einen Teil von sich selbst gehalten hat. Sie hat entschieden, ohne mich und ohne meinen Einfluss auf seine Erziehung soll der Junge nicht weiterleben. Er ist ja meine Sonne, er ist meine Lebensaufgabe und wenn ich nicht mehr da bin, dann hat auch er keine Daseinsberechtigung mehr. Und im Urteil hat die Vorsitzende Richterin Heike Hartmann-Garschagen dann auch ganz deutlich gesagt, der Junge war gesund, der Junge war fröhlich, auch nach der Trennung. Der Junge wollte leben. Und Stefanie hat ihm dieses Leben aus ja völlig egoistischen Motiven genommen.
Ich glaube, es ist irgendwie eine Erklärung, aber so richtig nachvollziehen kann man das, glaube ich, nicht.
Auf keinen Fall.
Ja, trotzdem, so unglaublich das auch ist, Stefanie trifft diese grausame Entscheidung, Liam und sich zu töten. Und wir sind jetzt ganz kurz vor dem Notruf, von dem wir euch ganz am Anfang erzählt haben. Wir sind am 2. Februar 2023.
Ja, Liam ist am Abend vorher wie immer alleine schlafen gegangen. Er hatte in den Nächten davor bei Stefanie im Bett geschlafen. Das weiß man unter anderem von einem Foto, das Stefanie ihrem Arbeitskollegen geschickt hat. Er hat auch in dieser Nacht im Bett seiner Mutter geschlafen. Und Stefanie hat sich aber wahrscheinlich gar nicht zu ihm dazugelegt in dieser Nacht.
Und am frühen Morgen, wahrscheinlich so gegen 5 Uhr, ist sie dann in die Küche gegangen, hat eine schwere Bratpfanne genommen und ist damit ins Schlafzimmer geschlichen. Liam lag auf dem Bauch mit dem Gesicht auf der Matratze. So hat er fast immer gelegen, das hat Moritz später ausgesagt. Und nur so ist auch das Verletzungsbild zu erklären, was sich dann später den Ärzten gezeigt hat.
Stefanie hat Liam dann mit der Bratpfanne mit voller Wucht auf den Hinterkopf geschlagen. Liam war wahrscheinlich sofort bewusstlos. Bei der Obduktion hat man später schwere Hirnblutungen gefunden und die Ärzte haben gesagt, diese Verletzung allein, die hätte sicherlich innerhalb der nächsten Minuten zum Tod geführt.
Stefanie wollte aber trotzdem ganz sicher gehen und deshalb hat sie Liam hochgehoben und ins Badezimmer getragen. Ob sie das Wasser schon vorher in die Wanne eingelassen hat oder jetzt erst in diesem Moment, das konnte nicht mehr festgestellt werden. Und dazu hat Stefanie auch bei der Polizei und vor Gericht nichts gesagt.
Ja, sie legt dann Liam auf jeden Fall mit dem Gesicht nach unten in die halbvolle Wanne und ist dann aus dem Badezimmer rausgegangen. Liam war zu diesem Zeitpunkt mit ziemlicher Sicherheit bewusstlos, aber noch nicht tot. Die Ärzte, die konnten sicher feststellen, dass er in der Wanne ertrunken ist und dass mindestens 24 Stunden bevor Stefanie die Polizei angerufen hat und halt diese Tat auch gemeldet hat. Es ist echt schwierig, so das zu erzählen, finde ich. Also es ist schon ein sehr irgendwie kalkuliertes Vorgehen und trotzdem so brutal, gerade gegenüber dem eigenen, wie sie ja sagte oder dachte, sehr geliebten Sohn.
Ja, und vor allem auch so aus dem Nichts. Also es war jetzt ja wirklich gar nicht objektiv, gar nicht so schlimm alles. Also es war völlig unbegreiflich. Ja,
vor allen Dingen war es eine selbstgewählte Situation, in der sie sich befand.
Ja, sicher.
Ja.
Aber das ist halt Wahrnehmung, ne? Wer weiß, also kann man nicht nachvollziehen, was sie wahrgenommen hat in dieser Beziehung und wie sie zu dieser Entscheidung gekommen ist, haben wir ja gerade schon gesagt. Das ist, ja, kann man, hat man keine Worte für übrig.
Ja, um die Tat irgendwie zu verstehen, wäre es ja eigentlich wichtig, was sie dazu gesagt hat. Hat sie denn irgendwie was dazu ausgesagt?
Nein, nicht wirklich. Sie hat sich mit dem psychiatrischen Sachverständigen unterhalten, den das Gericht eingeschaltet hatte. Aus diesen Gesprächen wissen wir, was wir gerade über ihre Kindheit und ihre Jugend erzählt haben. Und sie hat in ihrem letzten Wort vor der Urteilsberatung dann erklärt, dass es ihr leid tut, dass sie sich aber auch nicht erklären kann, wie es dazu kommen konnte. An die Tat selber, hat sie gesagt, will sie sich aber überhaupt nicht mehr erinnern können.
Das ist natürlich super schwierig, wenn sich dann eine, jetzt in dem Fall Angeklagte, gar nicht mehr erinnern kann oder will oder zumindest sagt, sie erinnert sich nicht, dann muss ja das Gericht die komplette Arbeit machen und zwar einfach wirklich gucken, dass die Tat möglichst gut irgendwie rekonstruiert wird.
Ja, die Richter konnten am Ende aber auch ohne ihre Angaben sichere Feststellungen zum Tathergang treffen. Dass das Bett der Tatort war, das wissen sie durch kleine Splitter vom Griff der Bratpfanne. Die lagen noch auf dem Bettlaken, als die Polizei da die Spurensicherung durchgeführt hat. Stefanie muss also so hart zugeschlagen haben, dass die Pfanne kaputt gegangen ist. Und dass Liam auf dem Bauch lag, das wissen sie durch die Kopfverletzungen. Die Bruchstelle war mitten hinten auf dem Kopf. Und im Bett hat man dann auch seine Schlafanzughose gefunden und die war auf links gedreht. Und daraus schließen die Richter, dass Stefanie den Jungen nach dem Schlag zu sich rangezogen hat und dann hochgehoben hat. Und dadurch muss sich die Hose sozusagen von seinem Bein abgestreift haben.
Die Staatsanwaltschaft hatte Stefanie ursprünglich wegen Totschlags angeklagt. Doch schon am ersten Verhandlungstag hat das Schwurgericht ihr den rechtlichen Hinweis erteilt, dass auch eine Verurteilung wegen heimtückischen Mordes in Betracht kommt.
Vielleicht können wir an dieser Stelle noch mal ganz kurz die zeitliche Abfolge erklären. Wenn die Ermittlungen abgeschlossen sind, dann erhebt die Staatsanwaltschaft ja Anklage. Und darin schreibt sie auf, wie sie den Fall rechtlich einordnet. Hier hat sie also gesagt, Totschlag. Ab da befindet sich der Fall dann im sogenannten Zwischenverfahren und die zuständige Strafkammer guckt sich die Anklageschrift und die Ermittlungsakten an und entscheidet dann, ob sie das Hauptverfahren eröffnet, also den Prozess, wo dann Martin oder auch Jörn im Endeffekt auch drin sind. Wenn die Kammer dann sagt, das, was die Staatsanwaltschaft hier niedergeschrieben hat, das klingt für uns plausibel, dann eröffnet sie ohne Einschränkungen. Wenn aber die Richter und Richterinnen zu dem Schluss kommen, das reicht uns nicht aus, wir sehen keinen dringenden Tatverdacht, dann eröffnen sie das Verfahren eben nicht. Und wenn die Kammer findet, grundsätzlich steht hier vieles Richtiges drin, aber an der einen oder anderen Stelle, da haben wir eine andere rechtliche Auffassung, dann können sie das ändern und dann eben das Verfahren mit diesen vorgenommenen Veränderungen eröffnen.
Und diese Veränderungen, die waren in diesem Fall also die rechtliche Einordnung. Die Richter fanden von Anfang an, wer auf einen sehr wahrscheinlich schlafenden Jungen von hinten mit der Bratpfanne einschlägt, der handelt heimtückisch, der nutzt also die Arglosigkeit und auch die Wehrlosigkeit des Opfers bewusst aus.
Ja, und mit der Heimtücke haben wir dann ja ein Mordmerkmal, das erfüllt wäre.
Ja, und am Ende haben sie das dann auch im Urteil festgestellt. Also Liam hatte keine Abwehrverletzung an den Armen, er hat nicht irgendwie noch die Arme hochgerissen und dann deswegen da blaue Flecken oder Brüche. Er kann also nichts von diesem Angriff mitbekommen haben. Und deshalb wurde Stefanie wegen Mordes zu lebenslanger Haft verurteilt.
Alleine als wir gerade erzählt haben, wie Stefanie vorgegangen ist, wie kalkuliert und so weiter, das war ja schon ziemlich emotional. Gibt es eigentlich Momente aus dem Prozess, Martin, an die du dich wirklich gut erinnerst?
Ja, da gibt's schon einige Situationen, die auch den Zuschauerinnen und Zuschauern, und davon waren jedes Mal ziemlich viele da, wirklich nahe gegangen sind. Die Vorsitzende Richterin hat zum Beispiel Liams letztes Schulzeugnis vorgelesen, einfach um zu demonstrieren, wie aufgeweckt und wie beliebt dieser Junge an der Schule war. Und das war schon wirklich heftig. Und auch die Klassenlehrerinnen und die Leute aus der Nachmittagsbetreuung, die waren ja als Zeugen da und das sind auch Zeugen gewesen, die man nicht so leicht vergisst.
Was war denn im Prozess eigentlich mit Moritz? Also für ihn ist das ja der absolute Horror. Der hat sein Kind verloren und zwar nicht bei einem tragischen Unfall oder so, sondern seine eigene Ex-Freundin hat das gemeinsame Kind getötet.
Ja, das war mit Sicherheit der absolut emotionalste Moment in diesem Prozess. Die Aussage von Moritz, sein Anwalt hatte uns schon vorher mehrmals gesagt, dieser Mann ist völlig fertig, dem hat diese Tat den Boden unter den Füßen weggezogen. Und genau so wirkte Moritz dann auch im Gericht. Auf die Frage der Richterin, wie es ihm geht, hat er kurz und knapp geantwortet, scheiße. Und dann hat er mit Stefanie abgerechnet. Er hat gesagt, die hat sich immer nur mit Lügen und falschen Vorwänden Krankenscheine geholt. Die war nie wirklich depressiv. Sie war nie überfordert und ich konnte es ihr einfach nicht recht machen. Diesen Satz haben wir ja jetzt schon mehrfach gesagt. Und am Ende hatte er dann wirklich Tränen in den Augen und er hat gesagt, wie kann man nur so ein widerlicher Mensch sein?
Hat denn der Psychiater im Prozess tatsächlich dann keine depressive Verstimmung festgestellt? Weil man könnte hier ja zumindest an eine verminderte Schuldfähigkeit denken.
Das habe ich im ersten Moment auch. Wer so verzweifelt ist, dass er sich selbst das Leben nehmen will, und das wollte Stefanie auch wirklich, das war kein leichtfertiger Suizidversuch, sondern einige Schnitte, die waren wirklich tief, der muss sich doch in einer emotionalen Ausnahmesituation befinden. Der Psychiater hat aber erklärt, Stefanie hat vielleicht eine narzisstische Persönlichkeitsstörung in Anführungsstrichen, aber sie hat ganz sicher keine schwere Depression. Und vor allem hatte sie bei jedem einzelnen Schritt dieser Tat die Möglichkeit anzuhalten und aufzuhören. Sie wusste, was sie tat, sie wusste, dass sie das nicht darf und sie hat aus freien Stücken immer weitergemacht, bis Liam tot war.
Ja, das Gericht hat deswegen am Ende auch die Entscheidung getroffen, keine verminderte und schon gar keine aufgehobene Schuldfähigkeit. Und damit wandert Stefanie jetzt erstmal lebenslang ins Gefängnis.
Ja, und dieses Urteil ist inzwischen auch rechtskräftig. Stefanie hatte noch Revision eingelegt. Ihr Verteidiger hat die Tat als Totschlag in einem minderschweren Fall gewertet. Dann wäre sie schon in ein paar Jahren wieder frei gewesen. Aber der Bundesgerichtshof hat in dem Urteil keine Rechtsfehler gefunden und deshalb bleibt's bei der lebenslangen Haft, die Stefanie jetzt absitzen muss.
Was ich so komisch finde, ist, wie lange Stefanie es geschafft hat, sich dieses Kartenhaus, hatte ich es vorhin, glaube ich, genannt, selbst vorzumachen. Also, dass sie wirklich dachte, dass sie das alles alleine hinkriegt und Moritz macht ja eh nichts und so. Also, und auch, dass alle ihr das abgekauft haben. Klar, die wird jetzt bei weitem nicht die beliebteste Mutter in der Schule gewesen sein, die da ständig wegen so Kleinigkeiten auf der Matte steht. Aber von denen hätten die Leute vielleicht gesagt, boah, die ist ja schon anstrengend oder so. Aber da hätte ja wahrscheinlich niemand gesagt, die bringt bald ihr Kind um.
Ich finde das einfach so fürchterlich, dass eine Mutter denken kann, ohne mich hat dieses Kind ja nichts mehr. Also wie schlecht kann sie ihren Sohn denn gekannt haben oder wie, also
wie wenig war sein Leben ihr wert? Also ja. Er war ja quasi nur da, damit sie irgendwie eine Aufgabe hat, also.
Ja, so kann man es natürlich auch deuten, das stimmt schon irgendwie, weil ich meine, wenn du dein Kind liebst, dann möchtest du, dass es deinem Kind gut geht und egal wie beschissen es dir selbst geht. Wir haben jetzt oft genug gesagt, dass man das natürlich nicht nachvollziehen kann, wie man so eine Entscheidung treffen kann, also wie Stefanie diese Entscheidung getroffen hat. Aber es macht die ganze Sache und den ganzen Fall ja nicht weniger schlimm. Also es ist wirklich eine ganz, ganz fürchterliche Vorstellung und leider auch eine ganz bedrückende und fürchterliche Folge, weil diese Tat irgendwie vor allem eins war, nämlich sehr, sehr egoistisch.
Ja, und das haben die Richter ja auch nochmal gesagt. Diese Frau, sie war nicht depressiv. Das ist nicht aus so etwas heraus entstanden oder so, sondern sie hätte zu jedem Zeitpunkt aufhören können. Die war nicht vermindert schuldfähig. Also,
die wusste genau, was sie tut.
Genau, die wusste genau, was sie da macht. Und sie hätte zu jedem Zeitpunkt sagen können, als sie da, keine Ahnung, das Wasser war schon in der Wanne, sie hatte die Bratpfanne in der Hand, da hätte sie sagen können, scheiß, was mache ich hier? Ich muss aufhören. Aber hat sie halt nicht.
Ja, ich glaube, an der Stelle können und müssen wir gar nicht mehr so viel mehr sagen, außer dass das wirklich ein ganz schlimmer und bedrückender Fall war. Danke dir, Martin, dass du uns den mitgebracht hast.
Und, bitte, bitte.
Ja, und wir hören uns alle beim nächsten Mal wieder.
Bis dahin. Ciao.
Tschüss.
Ciao.